Ja, die Predigt, das sechste Wort von Jesus am Kreuz. Und wieder so ein Wort, das mich berührt hat. Und ich bin schon gespannt auf das letzte, dann an Karfreitag. Ich lese mal das vor. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Habe ich es nicht an? Ich habe es doch gar nicht an. Ja. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Was für ein dunkler Tag. Dieser Tag, an dem Jesus an diesem Kreuz hing zwischen den beiden Verbrechern. Und wir sehen hier, dass im Grunde genommen die ganze Schöpfung reagiert auf den Tod des Gottessohns. Da heißt es tatsächlich auch, jetzt ist da. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Dass die ganze Schöpfung reagiert auch hier schon auf den Tod Jesu, weil sie spüren, da passiert etwas Weltumfassendes, das tief hineingeht in die ganze Schöpfung. Mittags um 12 wird es einfach dunkel. Die Dunkelheit bleibt bis nachmittags um 3 Uhr einfach stehen. Was müssen die Leute gedacht haben? Was passiert hier? Weil so eine Finsternis der Sonne, die hatten die ja auch nicht vorberechnen können oder sonst irgendwie, sondern es passierte plötzlich zu einem ganz denkwürdigen Moment. Wie haben die wohl reagiert? Was für eine Angst. Und da hinein, in diese Dunkelheit, da spricht Jesus diese letzten Worte und stirbt. Was hat das bei den Menschen wohl ausgelöst? Alles wird plötzlich dunkel. Haben sie verstanden, das muss jetzt mit Jesus zusammenhängen, diese Dunkelheit? Oder haben sie gedacht, oh, ist ja merkwürdig und komisch, haben wir noch nie erlebt, was passiert hier? Haben sie verstanden, das hängt mit Jesus zusammen? Haben sie zum Beispiel auch den Propheten Amos, hast du das jetzt gemacht? mit dem Propheten Amos zusammen. Ich lese euch mal diese Worte. Zur selben Zeit, spricht Gott der Herr, will ich die Sonne am Mittag untergehen und das Land am helllichten Tage finster werden lassen. Ich will eure Feiertage in Trauer und alle eure Lieder in Wehklagen verwandeln. Ich will über alle Länder den Sack bringen und alle Köpfe kahl machen und will einen Trauern schaffen, wie man trauert um den einzigen Sohn. Und es soll ein bitteres Ende nehmen. Haben die daran gedacht, dass der Prophet Amos solche Worte gesprochen hat? Haben sie da eine Beziehung zu diesem Mann dort am Kreuz herstellen können? Was war wohl in den Gedanken der Leute? Die Sonne verfinstert sich. Ein Tag des Gerichts, der jetzt hier geschieht. Gottes Urteil über diese Welt steht fest, vernichtend. Aber Gott vollstreckt das Urteil an sich selbst. So eine Geschichte, die ich immer so auch im Rahmen vom Alpha-Kurs immer wieder erzählt habe, die mich immer wieder neu berührt. Das ist ein König und der ist auf einem Feldzug und ist das Lager und sie lagern dort. Und an einem Morgen ruft jemand: Ey, bei mir in meinem Zelt, da ist etwas ganz, ganz Wertvolles gestohlen worden. Und alle sind ganz entsetzt. Hey, unter uns Soldaten, da können wir doch nicht so miteinander umgehen. Was soll das? und sie regen sich auf. Einen Tag später geht wieder die Nachricht durch das ganze Lager, ey, da ist wieder so viel gestohlen worden. Und dann der König, der Feldherr, der sagt dann, ey, der wird so hart bestraft werden. Und zwar werden alle Soldaten an beiden Seiten stehen und er muss in der Mitte durch und sie dürfen alle draufschlagen. Und wieder passiert es einen Tag später und es kommt raus, die Mutter des Königs ist auch im Lager. Und bei ihr wird es gefunden. Boah. Und als das rauskommt und der König muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich muss jetzt meine Mutter durch alle Soldaten hindurchschicken. Und die dürfen alle auf sie einschlagen. Und jetzt sind die Soldaten gespannt, was wird er jetzt machen? Wird er das vollstrecken lassen an seiner Mutter? Wird er zu seinem Wort stehen? Was wird er tun? Und der König sagt, es wird vollstreckt am nächsten Morgen. Und die Soldaten stehen da. Und sie sind gespannt, was wird jetzt passieren? Und dann steht er da, der König, der Feldherr. Und er geht durch die Reihe der Soldaten hindurch und sie dürfen auf ihn einschlagen. Ich weiß nicht, ob sie das konnten, aber sie durften es tun. Er lässt dieses Urteil, dieses harte Urteil, das er selbst gefällt hat, er lässt es an sich vollstrecken. Wie war das damals? Verstanden die Menschen, was dort passiert? Sie waren doch Bibelkenner, sie kannten sich doch aus in Gottes Wort. Verstehen Sie es oder haben Sie es ganz schnell wieder abgehakt? Beruhigen sich. Jetzt ist irgendwie so einer weg, der so viel Unruhe gebracht hat, natürlich auch viel Gutes, aber der ist jetzt mal weg, abgehakt, vorbei. Jetzt leben wir weiter, jetzt machen wir so weiter wie bisher. Aber es passiert noch etwas. Der Vorhang zum Allerheiligsten zerreißt. Dort im Tempel, dieser Ort der Gegenwart Gottes, wo man nur einmal im Jahr rein durfte und nur einer, der hohe Priester, und er musste sich reinigen, es mussten Opfer gebracht werden für ihn. Und nur dann durfte er da rein, in die Gegenwart Gottes hineintreten. Und jetzt dort am Kreuz, da hängt das größte Opfer, das überhaupt nur geschehen kann. Dort am Kreuz geschieht unsere Reinigung. Erinnert ihr euch noch, der hohe Priester brauchte Opfer, der hohe Priester brauchte Reinigung, um in die Gegenwart des Gottes zu kommen. Aber hier, da hängt es, das größte Opfer, die tiefste Reinigung für uns Menschen. Der Weg zu Gott ist nun frei. Wir sind nicht mehr getrennt von Gott. Der Vorhang, der das abtrennt, damit keiner dort einfach so reinspaziert, der zerreißt in der Mitte, weil der Weg frei ist. Wir sind nicht mehr getrennt von Gott. Und 40 Jahre später, so ungefähr, da wird genau dieser Tempel zerstört. Warum? Der Gottesdienst, der Tempelgottesdienst hört auf. Es gibt keine stellvertretenden Opfer mehr. Es ist fertig, wir brauchen das nicht mehr. Und Gott setzt dieses Zeichen auch da, dass dieser Tempel zerstört werden kann, weil es woanders geschehen ist, nämlich dort am Kreuz. Es ist fertig, wir haben jetzt Jesus. Wir haben in Jesus jetzt diesen Ort, wo wir Gott begegnen können, wo wir mit Gott zusammen sein können, der uns reinigt, der uns heiligt, der für uns sich geopfert hat. Er ist das Opfer, das für jeden, für alle Zeiten gilt. Und Jesus ruft diesen Satz vom Kreuz uns entgegen, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und da gibt Jesus den Psalm 31, Vers 6 wieder. Das ist neben dem Psalm 22 und 69 der dritte Psalm über die Leiden des Messias. Da steht genau dieser Satz drin. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ein bisschen abgewandelt. Und immer wieder frage ich mich, ich habe es eben schon gesagt, warum diese ganzen Bibelkenner, die auch um das Kreuz versammelt waren, die geschrien haben, kreuzige ihn, warum diese ganzen Bibelkenner es nicht blicken, was hier geschieht? Die kannten das doch, die wussten das doch. Warum blicken sie das nicht? Verblendet von ihrem Egoismus, nur auf sich zu schauen, verblendet von ihrem Machtgehabe, wir müssen hier die Macht haben, wir sagen, wo es längst geht, verblendet von ihrem Geld, von ihrem Luxus oder Von was? Warum? Warum konnten sie durch das hindurch die Bibel nicht erkennen? Warum konnten sie da nicht erkennen, dass ihr Messias dort hängt, auf den sie schon so lange gewartet haben, wenn sie gewartet haben? Jesus beendet sein Leben hier auf dieser Erde mit Gebet. Er beendet es mit dem tiefsten Vertrauen. Und deswegen, Beate, wir haben ja immer wieder mal gesprochen, ne, was du erlebt hast mit deiner Mama, die das genauso gemacht hat. Ne, ihr Leben in die Hände des Vaters gelegt hat. Vater, sagt er, da ist gar keine Bitterkeit da, sondern wirklich Vater, kein Misstrauen, kein Vorwurf. Jesus hält fest am Vater. Und ich muss hier sagen, der Satan hat es eben nicht geschafft, einen Keil in Gott hineinzutreiben, um Gott von sich selber zu entzweien. Er hat es nicht geschafft. Und die Menschen haben es auch nicht geschafft, das Vertrauen und die Liebe, die dort in Jesus ist, zu zerstören. Das Kreuz hat es nicht geschafft, das Leiden hat es es nicht geschafft, Jesus aus Gott herauszutrennen. Wie sollte das auch gehen? Aber er hat es nicht geschafft. Unerschütterlich bleibt Gott Gott. Der Vater und der Sohn sind eins und sie bleiben eins bis in Ewigkeit. Und Jesus sagt, ich lege, oder man kann übersetzen, ich übergebe oder ich befehle mich. Im Garten Gethsemane, da hatten wir gelesen, Jesus tut den Willen des Vaters und stellt ihn nicht in Frage. In all dem Leiden, in all den Schmerzen, die auf ihn warten, er tut ihn, er stellt sich unter den Willen des Vaters. Und jetzt sehen wir, dass Jesus selbst sich in diese Vaterhände legt, hineinlegt. Jesus tut hier nicht gezwungen den Willen Gottes, weil Gott jetzt sagt, du musst das jetzt halt machen, weil es sonst keine andere Chance gibt. Jesus geht ganz bewusst diesen Weg. Und wieder zeigt sich der Vater und er, sie sind eins, untrennbar, bis in Ewigkeit, von Ewigkeit her auch miteinander verbunden. Jesus legt seinen Geist in die Hände des Vaters. Und der Geist, der steht für alles, was wir sind. Der Geist, das ist unser Wille, das ist unser Denken, das ist unser Fühlen, das ist unser Charakter, das sind einfach wir. Und er legt das ganz bewusst in die Hände des Vaters. Und dann ist das auch wieder ein Zeichen dieser absoluten Einheit. Da ist nichts in Jesus, was dem Vater widersprechen würde oder gegen den Vater ist. Nein, ich lege meinen Willen, meinen Charakter, mein Denken, mein Fühlen, ich lege das alles in deine Hände. Das gehört dir. Und wenn ich alles von mir in die Hand eines anderen lege, jetzt mal menschlich gesehen, boah, dann will ich wissen, ob der andere eben auch ganz genauso denkt wie ich. Na, also zum Beispiel auch bei Patientenverfügungen und all bei diesen Sachen, da muss man schon wissen, dass der andere ganz genauso denkt und entscheidet und fühlt und reagiert wie ich. Da darf gar kein Zweifel sein und kein Unterschied, sonst lege ich mich da nicht rein und habe immer ein bisschen Angst. Hoffentlich macht das auch so. Und hätte Angst, dass das nicht irgendwie schlecht für mich endet. Eigentlich geht das bei Menschen nicht hundertprozentig, das zu wissen. Hier am Kreuz, da geht das. Das passt hundertprozentig zusammen. Jesus übergibt sich ganz im Sterben an die Macht, in die Macht des Vaters, weil der macht's gut. Der weiß, wozu das jetzt dient. Jesus weiß es auch. Ne? Man könnte eben genauso denken, klar, Jesus, du kannst das. So nah wie du am Vater bist, ja, so nah bin ich nicht. Ja, ich lebe hier noch auf dieser Erde und irgendwie, ja, ist da viel dazwischen, so oft. Und dann dieser Schritt, alles aus der Hand in Gottes Hand zu legen. Ich glaube, wir sagen das so leicht, ich habe mein Leben in die Hand Gottes gelegt. So nennen wir das ja auch, wenn man dann Christ wird und Jesus nachfolgen will. Ich lege mein Leben in die Hand Gottes. Sagen wir so leicht? Grundsätzlich ja. Aber wie ist denn das im Detail, in den kleinen Entscheidungen, die ich zu treffen habe? Und auch in den großen, wirklich wichtigen Entscheidungen. Wie ist das denn da? Lege ich das dann in Gottes Hand? Vater, ich lege auch meinen Willen in deine Hand. Vater, ich lege meine Gefühle in deine Hand. Vater, ich lege auch meine Rachegefühle, ich lege sie in deine Hand. Ich lege meine Gedanken in deine Hand. Ich lege meine Zukunft in deine Hand und so weiter. Ich lege das alles in deine Hand. Ja, will ich denn das? Andi, hilfst du mir? Setz du dich mal auf den Thron deines Lebens. Ja, hey, der Andi, der ist Chef. Er ist wirklich Chef, ja, genau. Auch hier, voll im Rampenlicht stehst du jetzt drin. Du bist Chef. Du kannst entscheiden, du kannst machen in deinem Leben, was du willst. Alle gehorchen dir, deine Kinder gehorchen dir bedingungslos, deine Frau sowieso, manchmal unter Umständen, wenn es gerade passt. Aber du bist Chef, du darfst entscheiden in deinem Leben. Ne? Und jetzt kommt Jesus ins Spiel in deinem Leben. Und ich habe dich schon in die Nähe des Kreuzes gestellt und ich glaube, oft empfinden wir das so. Ja, ich bin doch in der Nähe des Kreuzes. Ne? Ich habe mich mit meinem Thron, auf dem ich sitze, in die Nähe des Kreuzes gestellt, in die Nähe von Jesus gestellt. Und jetzt, Jesus, ja, du bist Chef in meinem Leben. Und ich glaube, dass ich ganz oft genau in diesem Bild lebe. Ja, ich bin doch bei Jesus, ganz nah dran und sowas. Ne? Aber ich bin Chef. Ja? Ich sitze immer noch da auf dem Thron und ich entscheide über meine Gefühle, über meinen Willen und alles, das entscheide ich trotzdem. Wenn du jetzt mal aufstehst und deinen Thron mal so direkt da hinstellst, so direkt vor das Kreuz. Okay, jetzt könntest du dich wieder draufsetzen, aber wie wäre es, wenn du dich hinter das Kreuz stellst und dich mit dem Kreuz, mit Jesus verbindest, ja genau, so verbindest und sagst, Jesus, das ist dein Platz. Das ist dein Platz. Ich vertraue dir, dass du mich richtig führen wirst, dass du die richtigen Entscheidungen treffen wirst. Auch wenn ich das nicht verstehe in meinem Leben, warum das so und so läuft, aber ich vertraue dir, dass du das richtig machen wirst. Und ich vertraue dir, egal wann ich sterben werde, egal wann ich in die Ewigkeit gehen werde, das wird richtig gut werden. So zu vertrauen und diesen Platz Jesus zu geben. Sagen, da sitzt du. Das ist immer wieder schwer, ganz gewaltig. Und ich glaube, wahrscheinlich, so mal irgendwie am Vormittag, machen wir noch mal kurz so und setzen uns wieder hin und dann verstehen wir, oh Jesus, eigentlich ja, so. Und dann sind wir immer wieder hin und her. Ja, das ist Leben und das sind wir Menschen. Aber immer wieder an den Punkten in unserem Leben zu sagen, nein, da soll der Thron sein bei dir und du sollst drauf sitzen und ich vertraue dir. Ich danke dir, Andi. Immer wieder eine willkommene Hilfe, aber sitzt halt auch gleich in der ersten Reihe hier. Wird mein Leben vielleicht aus der Sicht von Jesus anders beurteilt und geführt als aus meiner Sicht? Könnte das sein? Wenn ich auf mein Leben sehe, dann weiß ich, was ich will, kenne meine Gefühle, meinen Willen und all das. Und deswegen muss das so gehen. Aber könnte es nicht sein, dass Jesus anders auf diese Situation schaut, anders auf diese Gefühle, auf diesen Willen von mir, auf meinen Charakter schaut als ich? Also ich könnte mir vorstellen, dass das sein könnte, dass das anders ist. Und dann zu sagen, Jesus, ja. Und ich glaube wirklich, es gibt hier keine schnelle, keine einfache Antwort. Jesus hat ja selbst in dem Garten Gethsemane gerungen, er hat geweint, die Tränen wie Blut kamen das aus ihm heraus. Jesus hat gerungen und wir ringen ein Leben lang um diesen Platz auf dem Thron. Und wir ringen auch ein Leben lang darum, wie ich mein Leben anschaue, aus meiner Sicht oder aus der Sicht Gottes. Ein Leben lang ringen wir. Jesus übergibt das alles in die Hand Gottes. Vater, du darfst nun diesen Willen, deinen Willen tun. Vater, deine Sicht auf meine Situation ist richtig, sie ist gut, sie ist zum Wohle für alle, für die Ewigkeit. Und ganz nah dran steht dieser römische Hauptmann. Ich habe schon über ihn gesprochen. Normal ein wirklich abgebrühter Soldat, so stelle ich ihn mir vor, sonst wäre er nicht Hauptmann geworden. Also so ein Weichei oder sowas, den macht man nicht zum Hauptmann, der bei jeder Entscheidung vorher erstmal heult oder so. Ne? Darf ich jetzt schlagen oder nicht? Oh, der Arme. Nein, ein absolut abgebrühter Mann. Und wenn er abends nach Hause kommt und seine Frau ihn dann fragt, hey, und wie war's? Oh ja, heute waren es nur 3 Kreuzigungen. Und seine Frau antwortet, ja, unsere Hühner haben heute auch nur 5 Eier gelegt. So normal war das, ja, in ihrer Familie. So eine Kreuzigung hat ihn wohl keinen Schlaf gekostet. Da ist er einfach drüber hinweggegangen. Und das Butterbrot hat ihm wohl trotzdem gut geschmeckt, dort im Angesicht der Sterbenden und Schreienden am Kreuz. Aber diesmal ist es anders. Er schaut genau hin, er hört ganz genau zu, was passiert da am Kreuz. Er versteht, dieser Mann da, der ist anders, der ist unschuldig. Und an anderer Stelle lesen wir sogar, dass er sagt, er ist Gottes Sohn. Er ist ein Gerechter, heißt es da. Er ist nicht nur einer, der wenig Fehler gemacht hat und ein guter Mensch oder sowas gewesen ist, sondern er hat ein anderes Wesen. Sein Wesen ist Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt, in Verbindung zu sein mit Gott. Ein gerechter Gottessohn, er versteht, wer ist dieser Mann. Und zu gern wüsste ich, wer dieser Mann wirklich war. Ich wüsste zu gern, hatte er schon Begegnungen mit Jesus? Taucht er vielleicht vorher sogar schon mal auf in der Bibel? Ist das irgendwie der gleiche oder sowas? Oder hinterher gibt es da irgendeinen Hinweis? Aber wir wissen es eigentlich nicht genau, wer war dieser Mann wirklich. Aber wichtiger aber noch, hat dieser Moment am Kreuz sein Leben auch nachhaltig verändert? Das wüsste ich besonders gerne. Was ist denn da passiert? Ist er dann wirklich zu Jesus umgekehrt? Irgendwie hatte er ja wohl eine Nähe zu den Juden und dem Tempel, weil er pries Gott. Er ist auf jeden Fall der vierte, der erkennt unter dem Kreuz und in der Geschichte der Passion, der Mann ist ohne Sünde. Pilatus hat es erkannt, Herodes hat es erkannt, der Verbrecher neben Jesus hat es erkannt. Und jetzt noch dieser Hauptmann. Was waren denn das alles für Leute, die das erkannt haben? Das waren nicht die Frömmsten der Frommen, die das erkannt haben. Das waren ganz andere. Das waren Verbrecher. Das waren Kreuziger. Das waren Soldaten und obere Herrscher, was für ein gewaltiges Zeugnis von Jesus, dass genau die das erkennen. Und das von solchen Leuten, die sicher keine treuen Juden waren, die nicht besonders liebevoll waren, die wahrscheinlich auch nicht besonders ehrlich und gottesfürchtig waren. Nein, Jesus ist ohne Sünde, das erkennen sie hier. Und dann ist da noch das ganze Volk, das zuschaut. Und die schlagen sich an die Brust. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich mache das ja auch immer so. So, damals war das ein Zeichen der Trauer und Betroffenheit. Das war ein Zeichen der Reue und der Buße. Das muss die Menschen damals wohl sehr berührt haben, die das gesehen haben, die das gehört haben. Vielleicht gab es ganz heftige Diskussionen. Vielleicht sprach man sogar von Justizirrtum. Vielleicht ärgerte man sich mal wieder über die Römer, die mit so viel Gewalt herrschten und alle Leute ans Kreuz nageln und so weiter. Vielleicht trauerten sie aber auch wirklich über den Sohn Gottes, den Gerechten. Und was heißt es dann dort? Und sie kehrten zurück. Sie kehrten wieder um in die Stadt. Was war in der Stadt? Da war das Fest. Wie tief ging das wirklich bei ihnen, was sie da gesehen haben, was sie da so berührt hatte? Wie tief ging es? Haben sie es zugelassen, dass ihre Betroffenheit und der Ausdruck auch dieser Reue und der Buße ihr Leben verändert? War das so tief, was sie da erlebt haben unter dem Kreuz, dass sie gesagt haben, und jetzt will ich umkehren, jetzt will ich ein Nachfolger Jesu werden? Wir wissen das ja nicht wirklich. Oder ging es über das Mitleid nicht hinaus? Über eine gewisse Betroffenheit, Mitleid, das nicht so stark war, dass sie ein neues Leben gewagt hätten. Sie schauen sich das alles an, ja. Und sie denken auch, Jesus war ein guter Mann. Vielleicht Jesus war sogar mehr als ein Mensch. Der hat so vielen geholfen. So jemand brauchen wir eigentlich. Der könnte die ganzen Probleme lösen und so und weiter. Aber haben sie verstanden, was hinter Jesus steht? Wer hinter Jesus steht? Haben Sie das verstanden? Begeisterung mag es vieles geben für Jesus, für das, was er so tut. Und ja, ist eigentlich voll coole Sache mit Jesus. Aber wie tief geht's dann? Der Heilige Geist, der will ja unser ganzes Leben. Der will nicht nur Begeisterung oder dass wir Jesus toll finden und schön finden. Der will mehr. Und heute sagen wir vielleicht, die Kirche, sie soll uns helfen und sie soll Gutes tun. Die Kirche, die Gemeinde soll uns gute Events bieten. Und wenn ich in die Kirche gehe, dann habe ich vielleicht ein gutes Gefühl. Aber Jesus will mehr. Jesus will unser Herz erobern. Jesus will uns die Wahrheit auch über uns selber sagen, so unangenehm sie vielleicht ist. Hier will Jesus aus uns Leute machen, die seinen Willen tun. Wir haben in den letzten, vor ein paar Monaten darüber gesprochen, immer wieder. Er will noch viel mehr aus uns Leute machen, die seinen Willen tun. Hier will Jesus uns für sein Reich gebrauchen. Wir sollen Mitarbeiter werden für in seinem Reich und dafür unser Leben geben. Für uns in Deutschland vielleicht ein sehr komischer Gedanke, ein sehr unbequemer Gedanke. Aber wenn wir in andere Länder hineinschauen, wie real ist es da, auch sein Leben zu geben für unseren Herrn? Die Leute damals gingen wieder aufs Fest. Wahrscheinlich unter Umständen hat Jesus am Kreuz ganz wenig in ihrem Leben verändert. Es hat sie bewegt, aber die Bewegung hat sich schnell wieder gelegt und beruhigt. Wenn ihr diese Worte Jesu am Kreuz, ich hoffe, dass ihr irgendwie auch so ein bisschen gefasst wurdet, berührt wurdet davon, lasst es doch nochmal tiefer ran. Und welches dieser Worte geht tiefer bei dir als nur, das war jetzt interessant oder super, wie Jesus ist? Amen. Ich möchte beten. Und lieber Herr, es ist viel, viel größer und viel gigantischer, viel, viel tiefer, als ich es erfassen kann, was da passiert ist. Und du hast noch viel, viel mehr mit mir, mit uns vor, als ich es erahnen kann. Das soll noch mal tiefer gehen in unser Herz. Du willst wirklich das erfüllen, das willst du ausfüllen und willst auf dem Thron unseres Lebens sitzen. Lieber Herr, hilf uns, dass wir uns dafür öffnen, dass wir das zulassen, dass du uns erfüllen kannst durch deinen Geist und dass du an die Schaltzentrale unseres Lebens kommst. Ich bitte dich darum, schaff das in uns. Wir sind hilflos. Du siehst, dass wir so verwoben sind mit dieser Welt und mit so vielen in unserem Leben. Hilf uns, dass wir da rauskommen und frei werden für dich und frei werden, dir zu dienen. Frei werden, wirklich unseren Geist, unser Leben mit allem in deine Hände zu legen. Hilf uns, sprich zu uns, offenbare dich uns, zeige, wer du wirklich bist, dass wir erkennen. Amen.